Am besten zusammengefasst in dem ewigen Richterspruch, ja, Salomo spricht, richtig gut ist der Vergleich nur, wenn beide Seiten maximal unzufrieden sind.
Hire or Fire, der Startup Talk mit Jan Lüthier-Toden.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hire or Fire. Ich bin Jan Lüthier-Toden, Headhunter für Startups. Heute sitzt hier bei mir Pascal Crozet, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Pascal, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freut mich sehr, da zu sein.
Ich finde es ultra spannend, mit dir zu sprechen, denn ich als Headhunter vertrete ja sehr häufig die Arbeitgeber, die Unternehmen. Häufig, wenn es ums Thema HR geht, gehören aber immer zwei dazu. Wir haben das Unternehmen und wir haben die Mitarbeiter. Und ich wollte mit dir einfach mal besprechen, was so typische Sachen sind, die bei Firmen passieren können und wie man als Arbeitgeber darauf reagiert.
Ja, perfekt. Lass uns direkt einsteigen. Super Thema.
Cool. Und vielleicht auch spannend für alle vorweg. Wir machen gleich noch eine schöne Folge für deinen Kanal. Das heißt, wenn man die Arbeitnehmerseite wissen will, kann man ja auch zu dir rüberkommen. Meine begabte und fleißige Marketingmanagerin Madita wird alle Sachen, alle Links, die Shownotes packen. Das heißt, wem diese Folge gefällt, der kann auch einfach auf deinen Kanal kommen und sich das Ganze noch weiter anhören.
Absolut. Das ist ja immer, im Arbeitsrecht bedeutet ja immer, eine Medaille, zwei Seiten, beide völlig unterschiedlich, beide interessant. Das gleiche Thema, aber zwei Sichtweisen, ja.
Ja, fangen wir erstmal mit einer allgemeinen Frage an, Pascal, die ich immer stelle. Wer ist die beste Person, die du je selbst geheiert hast?
Die beste Person? Also ich würde sagen, die größte Entlastung verschafft mit Abstand hat mir die erste Office-Managerin. Weil das war für mich der allererste große Schritt raus aus diesem von mir selbst geprägten Chaos in eine stärkere Organisation. Und die Folge war dann über die Jahre, dass wir jetzt insgesamt 6 Fachanwälte und Fachanwältinnen für Arbeitsrecht sind. Aber dieses Skalieren klappt immer nur, wenn der erste Schritt schon funktioniert.
Und man muss ja auch erstmal die eigene Zeit maximieren. Also ich finde, wenn man sei de facto Arbeitsrecht als Anwalt oder auch Headhunting, du willst ja erstmal deinen Beruf die meistmögliche Zeit ausarbeiten können, ohne irgendwelchen Admin-Kram machen zu müssen.
Absolut, absolut. Du brauchst jemanden, der dich entlaubt, der dafür sorgt, dass du mehr Zeit hast, dich auf deins zu fokussieren. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, also der erste Mitarbeiter in dem Bereich Organisation, der bringt dir, würde ich sagen, maximale Effizienz in dem Moment.
Ja, Pascal, er war bei mir genauso. Von daher bin ich voll bei dir. Dann lass uns mal gemeinsam ans Eingemachte uns machen. Pascal, woran erkennt man denn, dass bei einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin eine Kündigung kommt, bevor sie ausgesprochen wird?
Ja, Arbeitgeber müssen sich klar machen, dass Arbeitnehmer nach meiner Erfahrung eine relativ starke Intuition haben. Also, wir vertreten ja beide Seiten, deswegen kann ich immer ganz gut sagen, wie handelt, denkt, fühlt die andere Seite. Und ich glaube, Arbeitgeber machen sich viel zu wenig klar, dass ArbeitnehmerInnen da eine starke Intuition haben und häufig zu mir kommen und sagen, ich habe das Gefühl, da hat sich was verändert. Und ehrlich gesagt, über die Jahre stelle ich denen dann immer die gleichen Fragen. Hat es in letzter Zeit sich so ergeben, dass sie plötzlich aus wichtigen Gesprächsrunden rausgenommen werden? Sind sie nicht mehr im Loop, wie das so heißt? Ja, oder sind sie aus dem Slack-Channel rausgenommen worden? Oder solche Fragen. sind häufig welche, wo die Arbeitnehmer sagen, ja, genau so ist es passiert. Wie konnten sie das wissen? Und ich denke mal, naja, das ist der erste Punkt, wo Arbeitgeber sich verraten, wenn die Leute schon mal so ein bisschen präventiv aus dem Thema rausnehmen. Eine zweite ganz gefährliche Frage, mit der Arbeitgeber sich da ungewollt verraten, ist das ständige Fragen nach den Arbeitsinhalten. Also der Klassiker, ja, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Listen Sie mir doch mal auf, was Sie so machen. Aus Arbeitgebersicht eine total vernünftige Frage, absolut nachvollziehbar. Aber das darf man nicht vergessen, für Arbeitnehmer häufig ein Zeichen, dass hier eine Trennung ansteht. Und natürlich, also tödlich noch, ja, ich das gerade noch sagen darf, wenn man als Arbeitgeber schon mal Ersatz organisiert. Also nicht selten fliegen geplante Kündigungen dadurch auf, dass die Leute im Kalender einen Termin sehen. Headhunter wegen Neubesetzung Stelle ABC. Wenn man selber ABC ist, ist das nicht gut.
Das ist richtig. Wir hatten das auch, wir haben es auch mal als Headhunter. Nicht häufig, weil ich bin auch immer ein Fan davon, das offen zu kommunizieren. Also zu sagen, ja, wir wissen der so und so in dem Bereich, der bringt es nicht mehr, wir brauchen jetzt jemanden neuen, der soll aber noch da bleiben, bis die neue Person anfängt. Bin ich immer kein riesiger Fan von. Ich finde es nicht super fair. Manchmal muss es sein. Wir hatten das auch einmal, dass wir auch jemanden finden mussten in einem bestimmten Finanzbereich. Also jemand, der auch die Rechnung von uns sehen würde. Und da mussten wir dann auch kreativ werden und was über irgendeine andere Gesellschaft laufen lassen, damit die Person das nicht sah. Aber wie gesagt, ich bin immer kein riesiger Fan davon. Ne? Ich finde immer, wenn es ein Problem gibt mit der Mitarbeiterin, muss man das ansprechen.
Total. Und ich kann nur eins sagen, wenn du das Vertrauen erstens total versauen willst und zweitens so richtig Öl ins Feuer gießen willst und möchtest, dass die Arbeitnehmer sich da so richtig schmutzig wehren, dann sind diese Tricks der richtige Weg. Ja? Mhm. Insofern, ja, lieber versuchen, das einigermaßen zu kommunizieren. Ist zwar schwierig, aber vermeidet ganz unangenehme Explosionen.
Ja, und Kündigungen können ja auch richtig, richtig teuer werden. Wir haben ja alles Mögliche von Opportunitätskosten dazu, dass sich dann jemand krank meldet, nicht mehr arbeitet. Wir haben Abfindungen. Was sind so aus deiner Praxis die teuersten Fehler, die du je gesehen hast, die man auf keinen Fall machen sollte?
Da gibt es eine ganze Reihe, aber es gibt wirklich einen Fehler, der so ultra simpel und trotzdem so teuer ist. Und das ist aus meiner Sicht die Zustellung der Kündigung. Also, das Kündigungsschreiben, rein formal, muss ja zugehen im Original, das heißt auf Papier mit Originaltinte, die Amis sagen Wet Ink. Und das Schreiben muss zugehen, das heißt in die Hand des Arbeitnehmers gelangen. Und es gibt, klar, die beste Variante ist die Übergabe face-to-face. Ich würde sagen, nicht nur juristisch die beste, sondern auch so persönlich. Eine sehr wichtige Maßnahme. Aber was wir ganz häufig sehen, ist, dass Arbeitgeber das nicht können oder nicht wollen und dann den Brief schicken müssen. Und ganz, ganz häufig kommt es, dass Arbeitgeber hier zum Beispiel ein Einschreiben schicken. Und da hast du zwei Probleme. Nummer eins, die Arbeitgeber beauftragen eine persönliche Übergabe über Einschreiben. Und wenn der Arbeitnehmer dann in dem Moment nicht da ist, dann nimmt der Briefträger das wieder mit. Und kommt am nächsten Tag nochmal. Wenn der nächste Tag aber schon der neue Monat ist, also der nächste Erste.
Oder das nächste Quartal.
Dann noch schlimmer.
Noch besser.
Das ist mega teuer. Dann hat sich gerade deine Kündigungsfrist um 1 oder auch 3 Monate verlängert. Das heißt, dieser Mini-Fehler kostet dich 1 bis 3 Monatsgehälter. Und das ist schon eine ziemliche Katastrophe.
Das darf man nicht vergessen. Ja. Es gibt ja auch mittlerweile Firmen, die nur Kündigung zustellen. Wir hatten das mal auch für einen Kunden, die dann so eine Firma beauftragt haben. Das ist wirklich so, die machen 25 Tage im Monat eigentlich nichts und die letzten 5 Tage fahren sie quer durch Deutschland, um Kündigung auszutragen. Das kostet dann 500 bis 1000 Euro. Aber dafür weißt du auch, und die dokumentieren alles, die machen ja Fotos vom Briefkasten, machen ein Foto davon, wie der Brief halb drinne ist, machen ein Foto davon, wie der Brief ganz drinne ist, die dokumentieren das für dich, das ist deren Dienstleistung.
Und völlig zu Recht, man lacht darüber, aber wir haben auf Arbeitgeberseite jetzt letztes Jahr 2 Mandate gehabt, wo die Arbeitnehmer gesagt haben, der Brief ist mir nicht zugegangen. Und daraufhin also gar nicht zugegangen. Ne? Und wir haben dann gesagt, okay, wir haben hier von unserem Boten aber so ein Zustellprotokoll. Und zufällig haben wir auch so ein Foto von deinem Postkasten. Also könnte ja sein, dass du jetzt nicht die Wahrheit gesagt hast. Und wenn du nicht die Wahrheit gesagt hättest, wäre das ein kleiner Prozessbetrug. Ja? Das hat in beiden Fällen extrem die Lage verändert, weil natürlich dieser versuchte Prozessbetrug auch wieder ein neuer Kündigungsgrund wäre. Also nicht so sehr Detail, aber ich kann nur sagen, also die Gesamtthematik, es gibt ja 2 Arten von Briefen, die immer nicht ankommen, ne? Rechnungen und Kündigungen. Und diese Gesamtthematik, Kündigung nicht angekommen, nimmt gerade extrem zu. Deswegen kann ich nur sagen, investiert das Geld für einen vernünftigen Boten und bloß keine Einschreiben.
Ich habe noch eine Folgefrage. Wie ist das bei Remote-Mitarbeitern? Die sitzen irgendwo in Portugal oder in Stockholm oder sind unterwegs mit ihrem Campingwagen, haben halt einen Remote-Arbeitsvertrag. Was macht man da?
Genau das Gleiche. Es muss im Original zugehen. Was man hier allerdings machen kann, ist, man kann es natürlich so machen, dass man sich nicht auf den letzten Tag verlässt. Also nicht gerade am 29. die Kündigung überbringen, sondern vielleicht schon am 15., 16., 17. das auf den Weg bringen. Und dann schauen, dass man das mit so einem normalen Botendienst, Auslandsbotendienst macht. Und dann aber, ganz entscheidend, den Arbeitnehmer anrufen und darum bitten, den Zugang zu bestätigen. Und wenn der Arbeitnehmer jetzt irgendwie...
Das heißt, wenn ich... das heißt, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der wohnt, ist in Wuppertal gemeldet, ist aber gerade in Portugal 2 Monate, hat sich dann Airbnb gemietet. Muss ich das dann an seinen Wohnsitz in Wuppertal zustellen oder an den guten Mitarbeiter in Portugal?
Gute Frage, schwierige Frage. Ich bin ganz ehrlich, ich bin so ein Typ Gürtel plus Hosenträger. Ich würde immer in Portugal zustellen. Jeder Monat kostet ja gleich ein Monatsgehalt. Das ist so teuer. Zack, gleich Portugal. Ja. Aber richtig ist natürlich, wenn vereinbart ist, dass derjenige wenn derjenige an diesem Ort wohnt und sich nur für 2 Monate auf Workation befindet, dann könnte an sich typischerweise in Wuppertal zugestellt werden. Aber also ich höre mich schon selber reden, typischerweise Ausnahme. Ich würde es gar nicht erst riskieren, weil kann gut sein, dass der Arbeitsrichter am Ende des Tages sagt, naja, aber sie wussten ja, dass er gar nicht in Wuppertal ist. Dann konnten sie auch nicht dazustellen.
Ja, ich bin bei solchen Fällen auch immer, ich sag mal, sicher ist sicher, denn egal, was du machen musst, alles ist günstiger, als ein zusätzliches Monatsgehalt zu zahlen.
Absolut, absolut.
Also allein, wenn es das Risiko gibt, dann macht man das auch. Man ist so schnell 4, 5, 10.000 Euro los. Und Pascal, wie sieht es denn aus mit dem Thema Abfindung? Ich glaube, das ist eine Sache. Also ich glaube, Abfindungen sind das Thema, über das am meisten Halbwahrheiten und Mythen die Runde machen. Weil an sich, dass man, wenn man jemanden kündigt, dass das Ganze schriftlich erfolgen muss, zugestellt werden muss, ich glaube, das haben die meisten Arbeitgeber mittlerweile auf dem Schirm. Genauso Kleinstunternehmenregelung. Ne? Wenn ich unter 10 oder wenn ich bis 10,5 FTEs, glaube ich, kann ich einfach jemanden entlassen, ohne Grund, alles sehr unkompliziert. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine größere Firma habe, eine 20 Leute, 50 Leute, 100 Leute, jetzt habe ich jemanden, der war 3 Jahre da und die Performance geht einfach immer weiter runter und es geht einfach nicht mehr und ich muss den Guten oder die Gute leider entlassen. Wie sieht es aus mit dem Thema Abfindung? Was stimmt da jetzt und was nicht?
Ja, ganz viele Facetten des gleichen Themas. Also, der erste wichtige Satz ist natürlich immer, gibt es einen Anspruch auf Abfindung? Nein, fast nie. Nur im ganz seltenen Fall der Sozialplanabfindung oder manchmal haben wir das auch im Arbeitsvertrag, aber ganz, ganz selten. Das bedeutet, wenn man jemanden wirksam kündigt, muss man auch keine Abfindung zahlen. Gleichzeitig ist meine Erfahrung, mindestens 80% aller Kündigungen sind unwirksam und bei Startups sind es nochmal 10 Prozentpunkte mehr. Warum? Startups agieren typischerweise so schnell, dass sie überhaupt nicht die Zeit haben, eine wirklich wirksame Kündigung zu organisieren. Und gleichzeitig ist das überhaupt nicht schlimm. Jedenfalls nicht in der Praxis. Warum? 80% der Kündigungen sind unwirksam, aber 99% aller Kündigungen führen ja trotzdem zur Beendigung. Es ist nur so, dass dieses Delta zwischen gewünschter Beendigung und juristischen Anforderungen, dieses Delta muss mit Geld gefüllt werden. Das heißt, am Ende kaufen die Unternehmen sich frei und es gibt eben 2 verschiedene Arten von Abfindung, die hohe und die niedrige. Ja.
Kannst du das nochmal genauer erklären? Du meintest ja, 80% aller Kündigungen sind unwirksam. Was meinst du damit?
Also, wenn das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist, dann gilt, dass der Arbeitgeber, also wenn er mehr als 10 Mitarbeiter hat und der Arbeitnehmer länger als 6 Monate dabei war, ja, dann muss der Arbeitgeber konkrete Gründe haben für die Kündigung. Verhaltensbedingt, betriebsbedingt, seltener auch personenbedingt, krankheitsbedingt. Und wenn man diese Gründe sich anschaut, ja, dann muss man häufig sehen, ist überhaupt abgemahnt worden. Und wenn ich abgemahnt wurde, dann ist die verhaltensbedingte Kündigung eigentlich schon faktisch vom Tisch. Oder was du am Anfang angesprochen hast, Performance stimmt nicht. Könnte ich jetzt 3 Stunden lang theoretisch drüber reden, in der Praxis kommen die Leute zu uns und sagen, ich habe hier jemanden, das passt nicht mehr, geht nicht mehr, Low-Performer, was tun? Fakt ist, man müsste eigentlich abmahnen, dies und das will man alles nicht. Das bedeutet, die Kündigung, die man dann ausspricht, die wäre einfach unwirksam. Man muss damit rechnen, dass der Arbeitnehmer dagegen vorgeht und sagt, ich fechte das an und man ihn letztlich auskaufen muss.
Das heißt, du meinst, das Arbeitsverhältnis, das ist so oder so vorbei und auch im Eimer. Wenn man jemanden entlassen hat, geht's ja, dann will man ja einfach nicht mehr. Ja. Aber es ist nicht so, dass es einfach sofort sauber durchgeht, nicht anfechtbar, man gibt sich die Hand, alles durch, sondern wenn man eine Kündigung ausspricht und man hat vorher nicht abgemahnt, was ja eine wichtige Voraussetzung ist, und man muss es auch gut schriftlich festhalten, dokumentieren, damit man später ein bisschen Futter hat, das heißt, dann trifft man sich vor Gericht. Und meistens geht es ja auch gar nicht so richtig vor Gericht, sondern da geht es um eine gütliche Einigung. Das heißt, man trifft sich vorher und die Handwälte treffen sich oder sind im Google Meet und setzen sich 15 Minuten zusammen und schauen, ey, können wir uns hier irgendwie einig werden?
Absolut. Also 15 Minuten dauert es meistens nicht, sondern eher doppelt oder dreifach.
Ja, okay.
Aber ja, natürlich. Also ja, okay. Es ist natürlich so, du hast viele Kanzleien, die auch auf beiden Seiten tätig sind. Ja, wie wir zum Beispiel. Mhm. Und da weiß ich natürlich, dass der Arbeitnehmeranwalt gewisse Vorstellungen, Anforderungen hat, dass er seine Mandantschaft auf gewisse Dinge hingewiesen hat. Und das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, es ist natürlich so, dass Arbeitnehmer gegen die Kündigung vorgehen. Also sagen, ich will weiter beschäftigt werden. Aber es ist natürlich auch so, dass ich weiß, dass der Gegner weiß, dass wir beide wissen, dass es ist, wie es ist. Natürlich wollen 99% der Arbeitnehmer eins auf gar keinen Fall, nämlich zum Arbeitsplatz zurück. Ja? Die wollen in Wahrheit eine Abfindung, das ist auch okay. Trotzdem müssen sie das eine sagen und das andere irgendwie zu erreichen, das ist so. Und es geht einfach darum, dass du dem Arbeitnehmeranwalt an der Stelle ein bisschen aus seinen Risiken aufzeigst und sagst, wie das Ganze laufen könnte und ihm ein Angebot unterbreitest, was er seiner Mandantin vernünftig kaufen kann. Also um auch deine Frage zu beantworten, weil du jetzt sagst, geht es wirklich vor Gericht, ganz wichtiger Punkt, ja und nein. Also ich würde sagen, in etwa 80% der Fälle legt der Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage ein, weil er dafür ja auch eine 3-Wochen-Frist hat. Also er muss innerhalb von 3 Wochen diese Klage einreichen, sonst geht für ihn die Sonne unter. So, also wird meistens die.
Und die meisten haben ja auch eine Rechtsschutzversicherung. Klar. Das heißt, das kostet den Arbeitnehmer ja erstmal nichts, das einfach zu probieren.
Ja, auf jeden Fall. Und es funktioniert ja auch in 80% der Fälle. Also es ist rein wahrscheinlichkeitstechnisch völlig nachvollziehbar alles. Und dann ist sozusagen diese Klage erstmal eingereicht. Es gibt ein Verfahren beim Arbeitsgericht. So, aber bis sich da was tut, dauert es ja meistens 6 Wochen. Und aus meiner Sicht ganz wichtig, also bei uns kann ich sagen, etwa 80% aller Fälle sind letztendlich schon vor diesem ersten Gerichtstermin, vor dem Gütetermin verglichen.
Okay. Das heißt dann, und ist es das, was die Anwälte beider Seiten einfach dann untereinander per E-Mail und Telefon abklären? Oder wie läuft das?
Ja, genau so. Also typischerweise ruft man kurz an, klärt kurz ab, was sind die Ansprüche, was sind die Nebenansprüche, haben wir noch variable Vergütung etc. Natürlich hat das Ganze auch immer so ein bisschen Züge von Flohmarkt, ja, ein kleines bisschen ist drin. Und letztendlich möchte der eine besonders hoch, der andere besonders niedrig abschließen, aber es gibt ja auch so einen Korridor der Vernunft.
Wie ist es denn, wenn es wirklich vor Gericht geht und wenn wir es auch unterscheiden, wer der Arbeitgeber ist? Ne? Weil nehmen wir an, wir haben ein kleines, sympathisches, familiengeführtes Unternehmen und dann haben wir einen Arbeitnehmer, der entlassen wurde, vorher auch schon ein paar Mal aufgefallen ist und der vermeintlich böse. Und dann haben wir ein anderes Beispiel, jemand, der 10, 15, 20 Jahre fleißig, gut bei einem Corporate gearbeitet hat und das Corporate hat eh schon so einen schlechten Ruf. Bewerten Gerichte das dann auch anders, obwohl es an sich auf dem Blatt derselbe Fall ist?
Ich würde mal so antworten. Auf die Meinung des Gerichts kommt es ja fast nie an.
Weil es gar nicht erst dazu kommt.
Weil es gar nicht erst dazu kommt häufig, beziehungsweise weil man natürlich das vorwegnimmt, von dem man weiß, dass es passieren wird. Und ganz wichtig muss aber auch immer eins klar sein, das Gericht wird ja nicht über die Höhe der Abfindung befinden. Nur in einem ganz bestimmten Ausnahmefall, den ich jetzt mal weglasse. Aber in aller Regel befindet das Gericht über die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der Kündigung. Und jetzt musst du dir klar machen, für den Arbeitnehmer gibt es natürlich ein ganz, ganz hohes Risiko. Stell dir mal vor, er gewinnt. Dann muss er ja an den Arbeitsplatz zurück. Das ist mal,
das will er ja,
und ich kenne das so aus Mandaten, wo dann zu mir kommen und sagen, Herr Grosé, warum haben Sie es versaut? wo ist meine Abfindung? Ja. Und man denkt so, ja, hab sie 10-mal darauf hingewiesen, dass als sie die 50.000 abgelehnt haben und 80 wollten, ja, es besteht das Risiko, dass sie gar nichts kriegen und wieder hin müssen, ja. Aber, also ja. Spaß beiseite, es ist tatsächlich so, absurderweise haben beide Seiten das gleiche Ziel und Interesse, nämlich die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Mhm. Es geht nur um die Abfindung, hoch oder niedrig. Und da muss man letztendlich so auspendeln, dass eine Zahl rauskommt, mit der die andere Seite gerade so einverstanden ist.
Mhm. Wenn du ein Pascal, wenn du einen neuen Fall auf den Tisch bekommst, weißt du relativ schnell, auf was für eine Summe das hinausläuft?
Ja, sagen wir es mal so, da wir beide Seiten vertreten und ich häufig gefragt werde.
Aber nicht gleichzeitig.
Das muss man ja auch mal absolut,
das ist nicht gleichzeitig.
Absolut. Aber also wir sind so aufgestellt, dass wir tatsächlich Arbeitnehmer, aber auch Arbeitgeber vertreten. Und das bedeutet, dass ich mich in jedem Mandat fragen kann, was würde ich jetzt der jeweils anderen Seite, wenn die meine Mandantin wäre, was würde ich denen empfehlen? Oder andere sagt, ich weiß ja genau, wo deren Schmerzen liegen würden. Ja. Und das bedeutet, dass ich den Arbeitgebern relativ klar sagen kann, also wir haben hier folgenden Fall, so und so wird die Sache ausgehen. Beziehungsweise hier wird der Arbeitnehmer unter Druck kommen, hier wird der Arbeitnehmer ein Risiko haben, das wird der einfach gerne vermeiden und auskaufen wollen. Und dann kommt es darauf an, dass man das Angebot so designt, dass die Gegenseite, sagen wir mal, ein Incentive hat. Und das, also eine Veranlassung zu unterschreiben, Veranlassung einverstanden zu sein. Und das besteht immer aus zwei Komponenten. Risiko und Chance.
Ja. Ja. Ja, es ist eine spannende Sache. Und ich glaube, ich finde es auch mal wichtig, egal ob man jetzt Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ist, nimm dir einen Anwalt. Ne, also versuch sowas bitte nicht alleine zu regeln. Ich finde es immer so schön, man nimmt sich einfach einen Anwalt und die klären das in der Regel. Pascal, letzte Frage aus Arbeitgebersicht. Wie muss ich denn eine Kündigung stellen oder wie sieht eine Kündigung aus, damit wirklich am Ende beide Seiten erhobenen Hauptes als Gewinner da rausgehen?
Das ist eine Frage, auf die ich dir ein unpopular Opinion geben muss. Ich meine, dass das ein hehres Ziel ist, das zu tun. Dass es aber in aller Regel scheitern muss. Und dass es vielleicht auch gar nicht der richtige Ansatz ist, da so eine gewisse Harmonie zu erzielen. Also ich spreche mal ganz offen. Ich habe häufig Arbeitnehmer, die mich ganz ernst anrufen und sagen, mein Arbeitgeber möchte beenden, hat mich gefragt, was ich mir so vorstelle. Und Herr Krause, ich arbeite da jetzt schon 2 Jahre. Der Arbeitsmarkt ist schwierig. Also ich sag mal, wissen Sie, wenn die mich jetzt 6 Monate lang bezahlt freistellen, dann wäre ich bereit, für eine überschaubare Abfindung von 3 Monatsgehältern zu gehen. Und ich gucke da so ein bisschen und denke, das ist einfach eine absolute Maximalforderung. Der Arbeitnehmer fühlt es als gerecht, aber es ist eine absolute Maximalforderung. Und gleichzeitig...
Weil du 6 Monate ohne Arbeit bezahlt wirst und nochmal 3 Monate on top bekommst.
Was, das ist, wo ich sage, sorry, also wenn ich, also das sind so gute Konditionen, die habe ich in gewissen Mandaten schon erzielt, aber sorry, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das in Ihrem Fall raushole, ist 10%. Und gleichzeitig habe ich manchmal Arbeitgeber, die mir sagen, ich möchte mich total fair trennen, da wird jetzt noch 3 Tage freigestellt und dann gibt es noch einen warmen Händedruck. Und da muss ich auch sagen, also ich kann das total nachvollziehen, aber lassen Sie mich offen sprechen, Ihr Arbeitnehmer wird das faktisch nicht akzeptieren. Und es braucht so eine Art objektiven Blick dafür, um beiden Seiten, also jeder Anwalt, also beide Seiten, nehmen wir mal, haben einen Anwalt und jeder muss dann seiner Partei so ein bisschen erklären, was ein realistischer Vergleich sein könnte. Und am besten zusammengefasst in dem ewigen Richterspruch, ja, Salomo spricht, richtig gut ist der Vergleich nur, wenn beide Seiten maximal unzufrieden sind.
Das ist doch...
Habe ich schon 1000 Mal gehört, den Spruch. Der stimmt aber auch irgendwie. Ja. Den sagen Richter immer.
Das ist so. Und das ist ja auch generell, man sagt das ja auch generell über Verhandlungen. Nicht nur, wenn es vor Gericht geht, sondern generell, auch wenn man mit seinem Kunden verhandelt, mit einem Dienstleister, was auch immer. Ne, bei einer guten, oder man sagt ja, bei einem guten Kompromiss ist niemand zufrieden. Ja. Und ich glaube, so ist
ich
es
würde, auch. Ich würde es auch so sagen, es hilft manchmal auch, so eine gewisse Moralkomponente rauszunehmen. Also, einerseits habe ich den Arbeitgeber, der meint, er muss kündigen. Und ehrlich gesagt, wahrscheinlich liegt er richtig. Wahrscheinlich ist die Kündigung jetzt gerade eben erforderlich.
Ja.
Aus tausend Gründen. So. Und das kann ein Arbeitnehmer auch nachvollziehen. Nur ist es, glaube ich, zu viel verlangt, von einem Arbeitnehmer zu verlangen, dass er sagt, ja, ich finde, das ist völlig okay, ich finde das gut. Das schaffen die wenigsten. Und insofern sagen mir Arbeitgeber häufig auch, na, ich kann ja nachvollziehen, dass der hier rausholen will, was geht. Ich will aber trotzdem auch nicht so viel zahlen. Also vielleicht ist es einfach fair zu sagen, beide Seiten haben Interessen und die muss man in einen wirtschaftlichen Ausgleich bringen. Und Moral ist gar nicht so das Thema, sondern es geht um die Frage, was ist wirtschaftlich?
Ja, super. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Pascal, dass du uns damit reingenommen hast. Wenn jetzt, wir arbeiten ja sehr viel mit Startups zusammen, auch KMUs. Wenn die jetzt sagen, boah, wir brauchen eigentlich Hilfe im Arbeitsrecht, wie können die gut mit dir Kontakt aufnehmen?
Am einfachsten ist es, bei uns kurz durchzurufen. Mein Sekretariat stellt ein paar Fragen und ich rufe dann sehr schnell zurück. Ja. In aller Regel innerhalb von 1-2 Stunden. Und ganz wichtig ist immer, wir bieten immer ein kostenfreies Erstgespräch, um zu schauen, passen wir zusammen, haben wir eine gemeinsame Sprache, könnt ihr auch mit dem, was wir anbieten, was anfangen und umgekehrt natürlich auch.
Ja, aber ich finde, man kann es auf jeden Fall empfehlen, mit dir zu arbeiten, denn man merkt auch mit allem, was du erzählst, was du uns auch heute berichtet hast, du kommst aus der Praxis und du weißt, wie der Hase läuft. Und ich glaube, das ist auch das, was man sich im Ende einkauft, dass da jemand ist, der weiß, wie es abläuft, weil Kündigung, Abfindung, Gerichtsverfahren, das ist für viele Unternehmer immer noch eine Blackbox. Und man kann dann bei Claude suchen, wie wird sowas in der Regel gemacht, aber ich habe schon häufig gesehen bei Rechtsprechung, dass KI dann das rechtlich, juristisch gesehen, völlig richtig beurteilt. Und dann kommen die Anwälte und sagen so, ja, theoretisch stimmt das. In der Praxis wird das aber so und so gehandhabt. Insofern finde ich es immer super, wie einfach einen Anwalt für verschiedene Themen dazu zu nehmen. Und cool. Und es werden ja auch noch in der Folge veröffentlichen, Pascal, wenn man das Ganze von der anderen Seite sehen will und mal zu hören, ey, wie ist es denn als Arbeitnehmer? Ich werde entlassen. Ey, was mache ich denn jetzt? Das besprechen wir gleich auch noch.
Ja, perfekt. Freue mich drauf.
Super. Und alle anderen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne auf YouTube, Spotify, wo auch immer ihr das Ganze hört, einen Daumen hoch da, 5 Sterne, einen Kommentar. Das hilft uns super. Leitet die Folge gerne an einen Gründer, eine Gründerin weiter, die davon profitieren könnte. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Hire or Fire. Bis dann.
Hire or Fire, der Startup-Talk mit Jan Lüthje-Toden.